Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zu der ersten Folge Game Changer, der Fußball-Podcast in der dritten Staffel. Es freut mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Es war ja nicht wirklich eine Pause gewesen. Nichtsdestotrotz, die dritte Staffel, die soll ehrlich und ordentlich gewürdigt werden. Und dementsprechend ist es ja ein No-Brainer, dass sie beide mit ihrer Kompetenz wieder am Start sind, digital verbunden mit mir. Schön sind ihr da, Jungs, Till und Linus. Hallo zusammen.
Ciao, alle. Ciao zusammen.
Ciao zusammen. Ja, Kompetenz weiss ich nicht, aber auf jeden Fall mit Elan und jetzt doch auch schon ein bisschen mehr Energie für die Super League-Saison als vielleicht noch vor ein oder zwei Wochen.
Hast du den Schritt, oder haben wir den Schritt auch, weil mir ist lustig, dass du es sagst, mir ist es auch ein bisschen so gegangen. Am Wochenende habe ich dann auch irgendwann mal so eingeschaltet, glaube ich, am Samstag kurz und vor allem dann am Sonntag. Und gesagt, ja, so schlimm ist es dann auch nicht. Komm, schau ich es halt. Und dann habe ich auch gedacht, ja, es ist schon besser als vor ein, zwei Wochen.
Also ich glaube, es ist so, ich glaube trotzdem Fakt, dass ich gerne noch ein bisschen so eine Pause gehabt hätte. Einfach schon nur, weil irgendwie so, es hat jetzt gerade schon wieder ernst ist in der Super League, eben so Pflichtspiel. So ein paar entspanntere Wochen mit irgendwie noch einfach so ein bisschen Transfers und Testspiel und Vorbereitungen. Hätte ich schon noch entspannt gefunden, aber ich muss auch sagen, ich hatte das Wochenende fairerweise auch eher viel Zeit gehabt. Ich habe dann schon auch so in den ein oder anderen Match live reingeschaut und dann schon eigentlich das Gleiche gedacht wie du, Walle. Es ist eigentlich also, es ist schon gleich ein bisschen entspannt. Entspannter, so die erste Super League-Runden mit so vielen so spannenden Sachen, weil man so noch nicht genau weiß, wer wo steht, im Vergleich jetzt mit irgendwie so einer K.O.-Phase von einer WM, die doch recht anstrengend teilweise ist, weil es halt alles oder nichts ist. Von dem her, ich habe auch besser gestartet in die Super League-Saison, als ich erwartet hätte, muss ich sagen.
Ja, same. Und wenn man so ein bisschen weniger getreten und ein bisschen weniger Frust beim Schauen hat, allgemein, also getreten gesehen auf dem Platz und ein bisschen weniger so all die Geschichten hat, dann ist es irgendwie schön. Dann geht es wieder so ein bisschen, vielleicht mehr ein bisschen um Fußball als so in den letzten Zügen von der WM. Also so gewisse Sachen von der WM, muss ich sagen, bin ich schon recht froh, sind sie schon jetzt weit weg.
Ja, das sind also die müßigen Diskussionen, die am Anfang einfach mal aufgebrandet sind und am Schluss hinten raus hast du nicht mehr hören können, oder? Was du wahrscheinlich meinst. Und ich glaube schon auch, in der Super League ist sie jetzt auch nicht so, als wird sie nicht auch wieder geben. Aber es ist jetzt lustig, mal wieder irgendwie etwas anderes zu haben. Sei es jetzt niveautechnisch als auch von den Inhalten. Aber ja, ich würde eigentlich gerne schnell beim Till noch einhaken, was er vorhin gesagt hat, dass auch ihm der Übergang besser gelungen ist, als er gedacht hat. Ich glaube, das hat auch mit dem Ausflug zu tun, den du gemacht hast, oder Till? Kann man glaube schon so sagen.
Ja, vielleicht schon ein bisschen, aber ich muss es nicht nur auf das Ausflügel auf Genf reduzieren, sondern wirklich in also IB Sion habe ich recht lange reingeschaut, St. Gallen, Zürich, habe ich ein bisschen reingeschaut. Und auch sonst war es nicht so, gerade so ein Reflex gewesen, wieder abzuschalten, wie ich es ein bisschen erwartet hätte. Von dem her, aber ja, natürlich, das Ausflügel hat auch geholfen. Das ist schon so. Ich muss noch schnell loswerden, weil wir doch noch den Bezug zur WM gemacht haben. Ich habe es recht lustig gefunden, dass die Trinkpausen, die ja in der Super League einfach gemacht werden, wenn der Schiri das Gefühl hat, es ist zu heiß, was ja das Wochenende, sag ich mal, akzeptabel berechtigt ist, und nicht einfach vorgegeben sind, dass die konsequent massiv auspfiffen worden sind. Etwas, was vor der WM ja nie passiert ist, weil dort hat einfach jeder gewusst, okay, jetzt ist es einfach immer Masse vom Schiri, dass das, sage ich, verlangen. Aber ich glaube, da haben die Fans vielleicht noch so ein bisschen gedacht, das ist jetzt auch in der Super League vorgegeben. Das habe ich noch recht lustig gefunden, weil das ist etwas, was ich eigentlich grundsätzlich sicher nicht vermissen werde. Aber es ist halt gleich das Wochenende noch der Fall gewesen, wird die nächsten Wochenende sicher noch der Fall sein. Aber ich glaube, da hat sich das Schweizer Publikum auch noch nicht so dran gewöhnt, dass das jetzt eigentlich eine andere Regel wieder ist.
Sehr spannend. Aber ja. Was ich vielleicht noch, das haben wir jetzt auch gar nicht so konkret besprochen vorgängig, das macht aber nichts. Doch auch jeder Hörer und jede Hörerin, ich kann ein bisschen mitdenken, wie wir das Ganze jetzt aufgleisen wollen. Also wir werden auf jeden Fall über die Spiele ein bisschen schwätzen. Dann gibt es natürlich Nebengeräusche, die in der Phase von dieser jetzigen Zeit so ist, mit den Transfers, die natürlich zum einen relevant sind für die kommende Saison, zum anderen, wir haben auch noch nicht wirklich Zeit gehabt, um grossartig darüber zu schwätzen. Also ich denke, da werden wir auch noch ein bisschen Zeit verlieren. Till, wir haben kurz schon über die Ausflug geschwätzt, weil ja streng noch auch das erste Spiel war. Aber was ich eigentlich will fragen ist, wie würde das gern anfangen, das Ganze? Die neue Staffel auch, by the way, habe ich glaube schon mal gesagt.
Ich glaube eben, das wirst du ein bisschen andeutet. Ich glaube, das sind auch so ein bisschen die Feedbacks, die man, sage ich, punktuell teilweise ein bekommen haben, wo wir uns jetzt auch für die neue dritte Staffel ein vorgenommen haben, so ein bisschen aufs Relevante fokussieren und jetzt nicht zwingend jeden Match abarbeiten, der vielleicht nicht die allergrössten Storys geliefert hat, wo ich an diesem Wochenende schon also ein, zwei Kandidaten sehe am Match. Aber ich glaube, eben grundsätzlich kann man gut mal mit der ersten Story starten und ich glaube, da kann man den FC Basel schon auch nehmen. Wobei eben dort würde ich jetzt persönlich sagen, geht es auch weniger ums Spiel, wo man jetzt mega gross darüber reden muss, sondern mehr um sag ich, den neuen FC Basel, der ja im Gegensatz zu vergangenen Transferperioden schon relativ früh sein neues Gesicht ein bisschen zeigt. Also konkret, ich glaube, vier Neuzugänge von Anfang an. Ich glaube, es sind vier. Mit dem Omlin wäre es fünf gewesen. Ist jetzt doch ein rechter. Ja.
Sorry, muss nur lachen. Aber wo ich die Startformation gesehen habe und gesehen habe, dass der Omlin in seinem ersten Match schon ausfällt, habe ich schon ein bisschen müssen schmunzeln. Aber es ist zum Glück keine Verletzung, sondern krankheitsbedingter Ausfall. Aber ja, ich glaube, das ist schon so ein bisschen eins von den Fragezeichen vielleicht beim Omlin, wie fit kann er bleiben, aber ansonsten sicher ein guter Transfer. Aber ich kann nicht unterbrechen, sorry.
Nein, ich habe natürlich das Gleiche gedacht, weil ich glaube so, also ich persönlich jetzt bei letzten Wochenende noch FCB Juve schauen und dann ist es einfach schon so ein bisschen ein anderes Gefühl gewesen, wenn man wieder mal einen Goalie im Goal hat, der mitspielt, wenn man Ballbesitz im gegnerischen Strafraum hat, der gefühlt auf der Mittellinie steht. Und eben das Fragezeichen mit der Verletzung und dann kommt die Startaufstellung raus und dann ist er auch wieder nicht dabei. Also das ist schon, habe ich schon auch daran denken, aber eben auf das, was ich auswähle, ist mehr so ein bisschen so eine Abkehr von diesen Deadline-Day-Transfers, wo man ja immer so ein bisschen damit gerechtfertigt hat, hey, die Spiele, die wir wirklich wollen, die behalten sich bis zum Schluss alles offen, vielleicht auch Transfers in grössere Ligen und jetzt hat man es, durch das man vielleicht auch eher aus tieferen Ligen Spieler geholt hat, schon relativ früh anbekommen. Ich weiss nicht, wie ihr das einschätzt, aber es ist auch mal für den FCB jetzt mal ein anderer Ansatz. Und ich glaube, jetzt über die ganze Super League gesehen, wahrscheinlich das Team, das das veränderte Gesicht präsentiert hat im Vergleich zur letzten Saison.
Also ich glaube, das ist ja auch ein bisschen zwungenermaßen, oder? Weil es viele bevorstehende oder respektive mittlerweile auch durchgezogene, also absolvierte Abgänge hat, wo haben müssen ersetzt werden. Ich denke, der Ansatz ist sicher wertvoll, sinnvoll. Ich glaube, das ist ja nicht etwas, was nur im FCB auf die Füße geflogen ist, sondern in der letzten Saison, sondern grundsätzlich eine Gefahr, die der Schweizer Markt immer so ein bisschen hat. Ich meine, das hängt sicher auch damit zusammen, dass zum einen, da muss man sich immer vorstellen, früher noch bei uns, also auch mit den Berater, im Zusammenspiel mit den Berater, ist immer so gesehen, die wichtigsten Spieler, die gehen, das ist so ein bisschen die Faustregel gesehen, die wichtigsten Spieler, die gehen zuerst. Das, die grössten Transfers, die werden zuerst eingetütet und dann tut sich's nachher sukzessiv abarbeiten und am Schluss hast du vielleicht noch ein paar über, die noch irgendeine Lösung suchen oder die kurzfristig frei werden. Und dann kommt noch dazu, dass es ein WM-Jahr ist, also das heisst, es ist sowieso alles nochmal eine Woche, zwei nach hinten verzögert. Von dem her, glaube ich, als Verein profitierst du schon davon, wenn du so schnell wie möglich Planungssicherheit hast. Das an sich, glaube ich, ist positiv. Ich glaube, IB hat das auch gehabt, zum Beispiel, um einen anderen Verein nennen, in den letzten Jahren, wo sie lange auch noch mit der Quali für europäische Ligen noch Spieler gehalten haben, wo klar gewesen ist, dass sie gehen wollen oder dass sie werden gehen, aber sportlich noch relevant gewesen sind. Also ich glaube, das an sich ist für einen Verein wertvoll als Planungssicherheit. Zum anderen, das ist jetzt ein bisschen die Frage, da würde mich, weil ihr doch beide auch relativ viele FCB-Match schaut, da würde es mich schon auch wundern, so, ich meine jetzt inhaltlich an der Strategie, außer jetzt die Ausrichtung, dass man Transfer für ihn tätigt, aber jetzt von der Personalie an sich hat sich ja nicht viel geändert von der Haltung, was man so in den Verein holt. Oder sehe ich das falsch, zu kritisch, weiss nicht was.
Ich nehme an, du sprichst darauf an, dass man halt weiterhin versucht, junge Talente zu holen aus dem Ausland und die zu integrieren und dann halt wahrscheinlich ja, sogar kurz bis mittelfristig sie direkt wieder versucht oder wird verkaufen und damit halt die Kasse gesund behalten. Und ich meine, der Approach an sich, habe ich das Gefühl, ist nicht verkehrt. Und ich glaube auch, also wenn man so beim hauseigenen Podcast reingelost hat, habe ich gefunden, David Degen hat das nicht so schlecht formuliert gehabt dort. Und ich glaube, dass auch so das Ziel ist schon, dass man eine gesunde Achse hat und um die herum man dann auch ein bisschen mehr Spieler kann dann reinwerfen und dass es dann so halt einfacher funktioniert. Ich glaube, das Problem ist, wenn du auf den wichtigen Positionen ständig Wechsel hast, alle Jahre oder zwei, dann ist es extrem schwierig, um den frischen Spieler zu integrieren. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall das Ziel beim FCB. Aber ich glaube, ja, du kannst halt nicht immer das Kader genau so haben, wie du es gerne hättest. Du hast nicht immer die Spieler, die Achse bilden und bleiben. Beispiel Dominik Schmid, wo man sicher eingeplant hat für die Achse. Von welcher Seite es da wie gelaufen ist, ja, schwierig zu beurteilen natürlich, aber ich glaube generell auf jeden Fall wichtig, dass man jetzt die Transfers mal früher gemacht hat. Das gibt dem Team einfach auch Zeit, um sich ein bisschen besser finden, früh in der Saison und so einen langsamen Start, wo ich das Gefühl, also könnte jetzt auch biased sein, aber beim FCB in den letzten paar Jahren schon eher häufig der Fall war, dass man schon am Anfang ein bisschen im Hintertreffen war. Und ich denke, durch das kann man das sicher ein bisschen ausmerzen. Aber generell, ich glaube, von uns drei sehe ich es wahrscheinlich am wenigsten kritisch mit dieser Strategie. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man bei einem Club auf die Finanzen schaut. Ich glaube, dass das eine von den Faktoren ist, wie man den Finanzhaushalt positiv halten beim FCB mit dieser Transferpolitik. Und auf der anderen Seite habe ich nicht das Gefühl, dass man den jungen Spielern gar keine Chance gibt. Aber auf jeden Fall ist klar, der FCB ist sicher tougher zum Durchbrechen als vielleicht der Luzern oder St. Gallen. Und dort wird sehr gute Arbeit gemacht mit der Integration von eigenen Talenten, von jungen Spielern, von Schweizer Spielern.
Vielleicht der Punkt mit den jungen Spielern nehme ich noch einen vielleicht gerne noch separat auf. Vielleicht nur noch schnell. Es war auch nicht unbedingt eine Kritik gewesen, an dem Modell, wo ich, wie du, Linus, jetzt gerade gesagt hast, eigentlich nachvollziehbar finde, sondern mehr die Frage, wieso ist es denn in diesem Jahr gelungen, die vom Profil her doch oberflächlich gesehen ziemlich ähnliche Spieler wie in den vergangenen Jahren schon vor Saisonstart können zu verpflichten. Weil eben, ich glaube, vom Profil her, wenn man so Transfers von den vergangenen Saisons anschaut, dann ist jetzt hier nicht ein mega Wandel erkennbar. Aber so vom, ich kann es jetzt nicht mit irgendwelchen Daten, also wirklich Daten Ende August oder so belegen, aber ich habe das Gefühl, die sind einfach viel früher dran. Und ich frage mich, wie man die Spieler dieses Jahr hätte davon überzeugen können, schon zu dem Zeitpunkt Zusagen dem FC Basel zu geben. Ob das irgendwie eben halt gleich, wie es ja auch im hauseigenen Podcast so ein bisschen erzählt wurde, ist, andere Scouting-Herangehensweise ist. Oder ob es irgendwie finanzielle doch ein bisschen, dass man da vielleicht den Deckel wieder ein bisschen höher gesetzt hat mit Lohn. Es ist mehr so ein bisschen das, was im FCB mir jetzt diese Saison aufgefallen ist. Das Thema mit den Jungen ist mir fast, ich glaube, da können wir auch dann noch auf eine weitere Story, Stichwort Hunziker-Interview, von diesem Wochenende noch eingehen dabei. Aber ich habe mich einfach gefragt, ob man das Jahr irgendetwas anders gemacht hat in der Überzeugungsarbeit mit diesen Spielern.
Aber ich finde, das ist schon, also das wiederum ist in diesem Gespräch schon auch zum Tragen gekommen. Nebst dem, dass man auch muss sagen, ich meine, das sind alles Leute aus dem Business und da ist schon auch der Eindruck erweckt worden, dass sie sich dem schon auch selber auch bewusst sind, eben speziell gerade nochmal in einem WM-Jahr, was meine Frau schon gesagt hat, extremer ist, dass sie das nicht mehr wollen, dass das Kader einfach sehr lang in die Saison rein, auch weil die Super League frei anfängt, oder, dass das nicht klar steht. Ich glaube, die Gefahr besteht immer noch, aber sie haben das schon so gut wie möglich probiert auszumerzen. In dem Gespräch wird auch unter anderem erwähnt, dass die erste Shortlist relativ früh schon gekommen sei und so. Und wenn man jetzt schaut, wie viele Transfers schon gemacht worden sind, dann kommt man schon zum Schluss, dass das muss ein Ziel gesehen sein. Ich finde es super, dass jetzt auch schon ein bisschen die Haltung von euch überkommen ist betreffend der Philosophie dahinter. Ich habe persönlich ein bisschen meine Zweifel an dem. Auf IBE werden wir auch noch zu sprechen kommen, aber ohne jetzt da grösser ins Detail zu gehen, ich finde jetzt bei IBE im Vergleich zum FCB gibt es, finde ich, schon ein paar Aspekte, die mir bei Basel so ein bisschen fehlen. Und das ist eben die Achse, ich sehe die eben gar nicht. So. Ich kann nachvollziehen, dass man gewisse Spieler in diesen Rollen sieht. Aber jetzt außerhalb von einem Scheck und einem Danilo, wo wir fix sind und wo wie du weißt, was du bekommst, sehe ich jetzt niemals groß, wo du so schon weißt, was du bekommst. Und das ist eine Kritik, die ich auch schon letztes Jahr immer wieder mal so ein bisschen geäussert habe. Und wo ich nach wie vor immer noch finde, die Strategie bringt das so jas mit sich, dass es immer auch einfach ein extrem grosser Gamble ist, ob das aufgeht. Und ich meine, keine Ahnung, jetzt stellst du vor, dass Metinho habe ich noch vergessen, der funktioniert auch, aber jetzt stellst du gerade vor, im letzten Beispiel, dass der Metinho noch geht, dann fällt einer weg und alles, was du nachher im Zentrum hast, ist alles wieder Wild Guess. Und für mich persönlich das Empfinden, zum Glück bin ich nicht in so einer Funktion, aber das ist mir viel zu viel Wild Guess für sicher, da wird der eine oder andere funktionieren, aber du hast wie keine Absicherung in einem Rahmen, wo du es jetzt vielleicht könntest, um jetzt einmal ein Beispiel mit IBE zu machen, wo das ein bisschen anders gelöst hat als der FCB.
Gut, ich würde dort halt auch sagen, dass IBE finanziell doch gezeigt hat, dass es ja, mehr Möglichkeiten hat als der FCB. Also,
hast du denn den Eindruck, dass es da effektiv nur ums Finanzielle geht? Also ich finde, jetzt können wir da schon schnell das Beispiel machen. Also, dass der Jan Sommer nicht zum FCB zurückkommt, ist ein Totalversagen. Jetzt rein aus meiner Sicht, als jemand, der aus der Region kommt, dass der zur Brügge geht, klar, finanziell spielt das eine Rolle. Privat hört man auch, dass es einen gewissen Einfluss gehabt hat, nichtsdestotrotz. Der ist 37. Also, wenn der sich gegen den FCB entscheidet, dann spielt es finanziell vielleicht auch eine Rolle, aber ich attestiere jetzt im Jan Sommer eine ähnliche Verbindung wie zum Beispiel mit Shaqiri.
Ja gut, aber ich meine, mit Brügge spielt er Champions League. Und dass ich weiß jetzt nicht, ob Shaqiri einen Verein gefunden hat, wo er nochmal Champions League spielen kann, fix als Stammspieler.
Er hat sich ja auch für der FCB insofern entschieden, im Wissen darum, dass vieles vielleicht sportlich oder finanziell denen halt nicht möglich ist, aber dafür nochmal beim FCB spielen. Ich habe den Glauben daran verloren, dass der Jan Sommer nochmal in der Schweiz wird spielen. Jo. Macht ja keinen Sinn. Es macht null Sinn mit 37 oder 38 nächstes Jahr. Frühestens.
Ja, aber ich finde halt wie auch, es muss nicht jeder, der mal beim FCB gespielt hat, am Ende der Karriere wieder zum FCB zurückkommen. Ich glaube, da gibt's halt einfach, ja, da muss jede Situation einzeln anschauen. Ich glaube, man muss dann Shaqiri hoch anrechnen, dass er zurückgekommen ist zu dem Zeitpunkt dort. Und hat dem Team auch, ja, müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber ich finde jetzt nicht, dass man muss sagen, es ist ein Totalversagen. Ich glaube, es gibt viele Faktoren, wo offensichtlich beim Jan Sommer gegen einen Transfer zum FCB gesprochen haben. Man hat es sicher probiert. Und ich finde, wenn man stattdessen Jonas Omlin kann holen kann, hat man trotzdem recht viel richtig gemacht beim FCB.
Aber das ist doch auch ein Wild Guess, nicht? Ich meine, die haben es angesprochen und er hat genau die gleiche Reaktion gehabt wie ich auch. Okay, relativiert sich, dass er einfach einen Magen-Darm-Infekt gehabt hat oder so. Das ist nicht das gleiche wie eine Verletzung, aber das ist der Faktor ungewiss, wo schon auch noch bleibt. Und das ist auch wieder ein Potenzial für Unruhe, wo du beim Jan Sommer nie gehabt hast. Und ich gebe dir recht, nicht jeder muss zurückkommen, aber ich finde, als Schweizer Verein darf es schon der Anspruch sein, Spieler in dem Alter, die aber sportlich noch eine Relevanz haben oder einen Mehrwert bieten, wenn du irgendwie kannst, dann ist das deine einfachste Möglichkeit, Säulen wieder in die Vereine zu kommen.
Ich glaube, beim Jan Sommer, das habe ich an anderer Stelle auch schon gesagt, das war mein erster Gedanke, in dem Sinn nicht Totalversagen, sondern mehr Zeugnis vielleicht von einem Misstrauen gegen die Nebengeräusche, die es im Moment oder jetzt, vielleicht sind sie jetzt ein bisschen verstummt, aber so Anfang, Ende Saison, Anfang neue Saison gegeben hat, auch, sage ich, Stichwort Dominik Schmid, Interview, vielleicht auch so wirklich ein bisschen der Umgang mit den Spielern, ich meine, indirekt auch vom Hunziker jetzt geäussert worden. Also dass ein Jan Sommer, jetzt, ich kenne ihn nicht persönlich, aber wenn ich ihn persönlich müsste einschätzen, hat es ihm, denke ich, jetzt mal nicht so eine Rolle gespielt, wenn er nicht Champions League spielt im FCB, wenn er da nochmal sein Karriereende kann haben. Das ist für mich, ich glaube nicht, dass da Sportliche überwogen hat. Ich glaube jetzt bei ihm, aber vielleicht bin ich auch naiv, jetzt nicht auch unbedingt das Finanzielle, sondern mehr vielleicht irgendwie, ja, die Situation oder der Umbruch oder sage ich da, weiß auch nicht, die Hektik, die jetzt gerade im Moment im FCB ein bisschen geherrscht hat, wo man jetzt probiert, irgendwie ein bisschen Arbeit zu bringen. Ist auch mal mein Gedanke gewesen, jetzt konkret beim Jan Sommer.
Ich habe das auch jetzt gemeint, du hast das viel sauberer und fundierter jetzt veräussert als ich. Ich habe es sehr emotional gesagt, aber ich meine damit auch das, dass es aufbauend über die letzten Jahre, was jetzt dazu führt, dass ein FCB vielleicht auch nicht so attraktiv ist für so Spieler, sonst im Allgemeinen. Du hast das besser formuliert als ich.
Hey, von meiner Seite nur noch zwei Sachen zu dem. Also ich glaube, man muss nicht das gegeneinander abwägen, so es ist das oder es ist das Argument, warum er nicht gekommen ist. Ich glaube, es ist wie so häufig, es ist ein Gesamtpaket und es sind viele verschiedene Faktoren und in dieser Abwägung hat dann das Paket einfach zu wenig verhebt beim FCB und ich glaube, das ist eine Kombination dann aus all diesen Faktoren, die wir genannt haben und eben darum würde ich da jetzt nicht dem Club ein Versagen attestieren oder im Sommer irgendwie irgendetwas vorwerfen. Das ist einfach, ja, wie man Entscheidungen trifft und ich glaube, da muss man nicht, finde ich, zu viel dann reininterpretieren von außen. Ich meine, du kannst umgekehrt auch sagen, hey, wenn der Omlin funktioniert, sich nicht verletzt, dann kann er noch 5-6 Jahre vielleicht beim FCB spielen, oder? Und kann vielleicht länger eine Säule sein, als jetzt der Sommer gesehen war. Also ich finde, wie immer ist es eine Frage, so, welche Sichtweise man bemüht. Und ich glaube, da muss man auch noch ein bisschen abwarten und schauen, wie sich die Sachen entwickeln. Also ich kann da einen anderen Transfer reinwerfen, Bertone von Thun zu Luzern gewechselt. Ich glaube, das wäre wie, wenn man so die Diskussion ein bisschen weiterdenkt, die wir jetzt gehabt haben, mit Stützen und Leuten, die vielleicht langfristig da sind, wo du weißt, was du bekommst, dies, das. Dann könntest du sagen, hey, Bertone, warum hat der FCB nicht versucht, den zu holen? Jetzt den ersten Match Thun gewinnt gegen Luzern, oder? Also nicht, das ist jetzt auch keine Endbewertung von dem Transfer, aber es ist nur, es gibt Sachen, die sehen auf dem Papier gut aus, es gibt ja, Storylines, wo man denkt, hey, das verhebt, und dann sieht es am ersten Spieltag halt anders aus. Und das hat jetzt nicht, also die Luzern hat nicht verloren wegen Perdone oder wie auch immer, aber wisst, was ich meine, oder? Es ist immer eine Frage, wie kommt es denn am Schluss raus? Und ich glaube, da machen sich Leute ja schon Gedanken, warum man Spieler holt. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit sicher auch ein Grund, warum man zum Loop noch schliessen verfolgt mit dem Zeitpunkt der Transfers, warum man die vielleicht auch früher noch machen kann, warum die Shortlists früher noch ready sind, ist einfach, dass so viel datenbasiert geschafft wird, was du dann nicht musst gross abwarten, sondern du genau schon weißt, wer quasi wie performt, was du für Zielspieler hast, und ob das dann ein Fit ist, und dann kannst du dich relativ früh schon um die Spieler bemühen. Und das andere, was ich noch sehe, ist, dass dadurch, dass der FCB nicht europäisch spielt, ist ziemlich klar, was Sache ist. Und vielleicht hilft das nicht, um den einen oder anderen noch besser Spieler zu holen, aber es ist von Anfang an eine klare Ausgangslage. Und es ist nicht so, hey, ich warte vielleicht noch mal, schaue, ob sich der FCB für Europa League qualifiziert, und dann sage ich zu, oder wie auch immer. Also das ist vielleicht auch noch ein Faktor. Sorry, dass ich jetzt noch mal dort zurückgehopst bin, aber hat die zwei Punkte noch anfügen.
Nein, ich finde das auch mega spannend, weil ich sehe das mega. Ich finde den Punkt mit der klaren Ausgangslage mega wichtig, auch wenn es in dem Fall vielleicht eher negativ ist, aber auch für den Verein. Ich meine, da hat man sicher auch noch ein bisschen länger zugewartet früher, weil man halt braucht man eine gewisse Kaderbreite, kann man mit internationalen Einnahmen rechnen. Jetzt rein, und dann ist das Thema von mir dann wirklich auch durch, sonst müsste man mal irgendwie so eine Scouting-Mitarbeiter oder Berater oder wie auch immer einladen. Aber jetzt in meinem Verständnis, wenn du einen Spieler, der einen Markt hat, genug früh kontaktierst, muss das ja trotzdem nicht heissen, dass du dann den Zuschlag bekommst. Irgendwie. Also, ich meine, wenn ich jetzt mache ich wieder ein dummes Beispiel, aber wenn ich jetzt ein Jahr vor dem nächsten Sommer zum Kylian Mbappé gegangen und sage, hey, im Fall, wir haben die auf dem Schirm, dann wird er trotzdem sagen, nein. Also klar ist es gut, wenn man frühzeitig auf Spieler zugeht, gerade vielleicht auch Spieler, die nicht den Markt haben wie Mbappé, klar, aber irgendwie, die Spieler wissen ja über ihre eigene Qualität, der Berater auch, und jetzt einer, der das Gefühl hat, dass er diesen Sommer einen Riesentransfer in eine Top-5-Liga machen kann, der sagt im April trotzdem noch nicht im FCB zu. Aber das ist einfach so ein Gedanke, den ich hatte, und die daraus resultierende Frage, was man denn in diesem Jahr anders gemacht hat, ob die Ansprüche tiefer geworden sind, ob die finanziellen Möglichkeiten gut waren oder ob man wirklich einfach etwas so grundsätzlich verändert hat im Scouting, wo einem die beiden vorhergehenden Punkte irgendwie erlaubt haben oder so. Gut, wenn ich gerade in dem Fall, wenn ihr da nicht mehr dazu habt, will ich gerade noch den Übergang machen. IB ist vorhin auch genannt worden. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, respektive es hat mich ein bisschen verwundert. Ich finde es zwar nicht, natürlich nicht irgendwie völlig falsch, aber IB, außer wenn man so sich umhört, so bei den traditionellen Tabellentipps oder so, sind sie überall recht vorne dabei. Auch so die eigene Kommunikation ist wieder relativ offensiv ambitioniert. Wieso ich sage, dass das sicher nicht falsch ist, ist der Fakt, dass IB immer noch ein super Kader hat. Aber jetzt, wenn man rein mal so die Transfers anschaut, haben wir ja vorhin auch schon darüber geredet, dann man hat Joel Mal geholt als Ersatzgoalie und dann eigentlich zwei Spieler, Cäsiger und Schmidt. Cäsiger hat man gehört, dass auch persönliche Gründe Auslöser gewesen sind, weil rein sportlich, ich glaube, der hat eine grosse Rolle gespielt in der Bundesliga. Glücksgriff natürlich für IB, dass der zurückkommt. Isaac Schmidt ist so ein bisschen bei mir das Gefühl, das ist einfach ein weiteres Mal ein neuer Anlauf, weil es jetzt doch international oder außerhalb von der Schweiz noch nicht so zum ganz grossen Durchbruch gelangt hat. Das sind eigentlich die zwei Transfers, also rein an diesen zwei Transfers kann sich ja die Euphorie eigentlich nicht ganz erklären lassen, oder wie sehen wir das?
Also ich glaube, ich glaube, man hat schon ein bisschen aufgeräumt. Eben hat, du hast das angedeutet, letztes Jahr schon ein gutes Kader gehabt, wo, glaube ich, niemand daran zweifelt hat. Aber es hat natürlich letztes Jahr schon auch Nebengeräusche gegeben, aufgrund von dem, weil sie zum Teil auch wirklich doppelt besetzt gewesen sind. Das Thema mit dem Stürmer, oder mit dem Chris Bedia, der Topscorer war und geworden ist, aber eigentlich immer nur noch Ergänzungsspieler seit dem Transfer vom Ascend. Ich finde, mit uns schon, dort haben sie ein bisschen aufgeräumt und dort wollen sie auch noch mehr aufräumen. Und dann, keine Ahnung, also ich glaube, die grösste Baustelle ist bei IB die Defensive, weil in der Offensive hat IB immer Qualität gehabt. Mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Sie sind sehr fragil gesehen hinten rum. Aber dort glaube ich schon, ich meine, dort haben sie mit dem Cedric Cesiger jetzt jemanden, der ein absoluter Führungsspieler ist, der das Niveau, das gehobene Niveau für die Super League auf jeden Fall hat. Und mit dem Isaac Schmid jemanden, der so schon für Furore sorgen oder auf sich aufmerksam machen konnte, dass ein Transfer ins Ausland zumindest schon mal realisiert werden konnte. Also jetzt wieder an das muss anknüpfen, das ist klar, aber dort finde ich schon, dass im Vergleich mit letztes Jahr gerade defensiv noch mal mehr Qualität rum ist. Und ja, dann, also keine Ahnung, ich glaube, bei IBE ist es einfach ein bisschen Frage, wenn du jetzt auf den Match schaust, also da dürfte ja gerne 3 oder sogar 4-0 stehen, wenn sie jetzt richtig, richtig effizient sind und dann haben sie einen Einbruch, irgendwie 5 Minuten vor der Pause und steht 2-1, obwohl 2-2 können stehen, also Sachen, die es letztes Jahr auch schon gegeben hat. Dann wiederum aber der Ascende, der hat ein Goal geschossen in der letzten Saison? Weiß gar nicht, aber
ja, ich glaube, die letzten Spieltage hat er mal noch, glaube sogar einen Hattrick gegen Thun geschossen, aber auch fairerweise jeder hat dürfen.
Ja, genau, das war das Schießspiel gewesen, genau. aber ich meine, der hat jetzt gerade funktioniert. Also ich sehe da eben schon in guten Fahrwasser, ehrlich gesagt. Also ich kann es schon nachvollziehen.
Also nur schon ein Stichwort aufräumen, Transfermarkt listet 4 Innenverteidiger, 4 linke Verteidiger, 5 rechte Verteidiger, 3 zentrale, 3 rechte Mittelfeld, 3 linke Mittelfeld, 1 Offensive und 4 Mittelstürmer.
Ja gut, aber also die Hälfte davon wird noch gehen. Das ja.
Und also ich sage nur, mega aufgeräumt hat man noch nicht.
Nein, ein bisschen. Nein, ich habe nicht gesagt komplett, aber man hat schon ein bisschen aufgeräumt. Also zum Beispiel der Ravelson, den sie unbedingt haben wollen loswerden, der ist weg. Es gibt auch 2 Fälle, die jetzt am Wochenende von Anfang an gespielt haben, wo nicht klar war, wie man damit umgeht. Der Levin Blum hat ein Goal geschossen, mit dem hat man jetzt rein von außen nicht grossartig rechnen können, dass der nochmal eine Rolle spielt. Wer weiß, vielleicht geht er trotzdem noch sein. Dasselbe gilt für den Imeri, der sicher einen Markt hat. Also die haben beide sicher einen Markt und umso besser, wenn sie performen oder spielen. Also und der Hatscham gibt es noch, also dort wird es sicher noch Abgang geben, ohne dass, glaube ich, das Fundament grossartig wackelt. Janko auch, ja.
Und dann noch einige Verletzte.
Genau.
Also, ich glaube, da müssen wir sich auch nicht gross Sorgen machen, dass das Kader zu aufbleibt ist, habe ich das Gefühl. Die brauchen auch eine gewisse Breite natürlich, aber ich glaube, man hat wie einfach ein bisschen mehr Struktur geschaffen. Also so von der Hierarchie ist, glaube ich, ein bisschen klarer als vielleicht noch letztes Jahr. Und der Seruane hat jetzt auch eine ganze Vorbereitung gehabt mit dem Team. Also das sollte ja jetzt eigentlich auch nochmal einen Boost geben. Ich glaube, da muss jetzt auch ein bisschen etwas kommen von IB. Also die sind schon ein bisschen in einer Bringschuld, weil eben die Kaderqualität, die ist eigentlich top. Also wenn du die Offensive anschaust, ist jetzt auch ein Sanchez, der jetzt ein halbes Jahr gehabt hat, um wieder reinkommen, der jetzt eine komplette Vorbereitung gehabt hat, nicht an der WM war. Also jetzt hast du ein Goal geschossen. Also ich nehme an, von dem können wir auch viel erwarten jetzt diese Saison.
Ja, und hat ja schon ein bisschen unter Beweis gestellt, jetzt am Wochenende zumindest mit dem Goal. Ich glaube, sonst war es eine durchzogene Partie gewesen, aber ja, ich finde schon, wie du sagst, Linus, die Vorbereitung auch unter dem Seoane, finde ich, hast du schon gemerkt. Das Problem mit der Labilität, ja, das sieht man schon auch immer noch, aber ich finde, also IB hat mir einen verdammt ähnlichen Eindruck gemacht, wie das letzte Mal, wo der Seoane längerfristig Trainer gewesen ist von IB. Ich finde, es war sehr, sehr ähnlich gewesen, wie damals.
Hey, eben, ich meine, ich will Eigentlich, eben, rein, wenn man rein die Quaderqualität anschaut und sicher die zwei punktuellen Verbesserungen in der Defensive, die Stabilität werden bringen, dann verstand ich das auch. Und eben, Kader müssen wir gar nicht reden. Ich frage mich nur irgend so ein bisschen, von wo es kommt. Vorbereitung jetzt auch nochmal gerade schnell geschaut, gegen FC Breitenrhein verloren. Okay, die letzten beiden Spiele hätten wir gewonnen. 5-3 gegen Pilsen und 2-0 gegen Sharky. Vorne 2 Unentschieden. Erstes Spiel habe ich jetzt auch reingeschaut. Offensive war, glaube ich, auch letzte Saison nicht das Problem. Und Sion ist sicher auch kein angenehmer Gegner, das muss man vielleicht auch noch schnell sagen. Aber ja, ich bin einfach gespannt und finde es auch ja, schlussendlich berechtigt und glaube auch alternativlos, dass man als IB mit dem Kader so offensiv ambitioniert kommuniziert. Ich bin trotzdem ein bisschen irgendwie überrascht gewesen. Vielleicht bin ich einfach da in einer sehr optimistischen Bubble. Aber das hat mich, habe ich einfach noch schnell mit euch besprechen.
Wie meinst du optimistische Bubble?
Aha, eben das einfach sehr grosser Optimismus rum ist für diese Saison.
Ja, aber also man darf schon sagen, mit dem nominell besten Kader und der teuersten Kader, je nachdem wie das ist, wobei Preis und ist vielleicht nicht ganz ein grosser Faktor wie qualitativ. Da dürfen wir schon den Anspruch haben, Meister zu werden. Oder ich finde auch, also da muss man auch den Anspruch haben, Meister zu werden. So habe ich das auch in dem Interview von Christoph Speicher ein bisschen wahrgenommen. Ich kann das schon nachvollziehen. Ich finde, wenn es ein Verein kann in dieser Liga die Ambitionen so klarstellen, dann ist es IB. Und ich glaube, sonst, außer ihr habt etwas mitbekommen, hat das meiner Meinung nach auch niemand so konkret gemacht wie sie.
Mhm. Nein, und ich glaube, es ist jetzt auch ein bisschen die Frage, halt, wenn man von außen drauf schaut. Also ich habe die Frage gerade an dich gegeben, Till, oder wer denn sonst, wenn nicht IB?
Gute Frage. Also ich meine, sind jetzt, sage ich, wenn ich jetzt auf das Resultat schaue, glaube ich, würde ich jetzt sagen, in allen Spielen so ein bisschen die Teams als Sieger vom Feld gegangen, wo man jetzt rein von der Größe, vom Standing von diesem Verein nicht können erwarten. Also konkret Lugano, St. Gallen, IB, FCB, Thun als Titelverteidiger, wo ich fairerweise sehr gespannt bin, wie die diese Saison spielen. Ich habe ja in der letzten Saison schon gesagt, befürchte ich so ein bisschen den Absturz mit all diesen Abgängen. Aber von dem her, ich glaube, das sind Stand jetzt mit gewissen Unsicherheiten und natürlich mit auch der lang noch offenen Transferphase schon die Teams, die es wahrscheinlich wieder unter sich ausmachen. Und unter denen ist IB sicher einfach wegen dem Kader immer ein Favorit. Das ist schon so. Es geht mir auch nicht darum, ich sage auch nicht, dass es nicht berechtigt ist. Es hat mich einfach ein bisschen überrascht nach diesen zwei Saisons, dass jetzt irgendwie. Ich glaube, letzte Saison hat man das auch können machen. Letzte Saison habe ich das nicht so wahrgenommen, Anfang Saison, dass man da so zuversichtlich ist.
Gianna, du hast Giorgio Contini da drinnen gesehen. Mit einer okay. Untergarten die Rolle.
Nein, aber sonst.
Du hast du noch angesprochen. Habe ich schon auch als Überraschung notiert, dass die 3-1 gewinnen in Luzern. Vor allem, weil die ja quasi mit der. Also, die haben schon unzählige Kadermutationen ja gehabt und dann noch quasi die B11 geschickt, weil sie noch europäisch gespielt haben unter der Woche. Also, das ist schon, finde ich, noch hervorzuheben.
Ey, ich habe das im Fall auch vor mir. Ich hab mir das auch noch mal kurz zu Gemüte gefühlt. Und das Gegenteil ist ja noch, gell? Der kommt ja noch dazu beim FC Luzern. Mit Ausnahme vom Goalie, im Loic Lüthi, gestandenen Superleague-Spieler und Leonardo Bertone, gestandenen Superleague-Spieler, ist denn das mehr oder weniger die gleiche Mannschaft wie schon letztes Jahr? Boah, da dient sich bei mir aber schon ein paar Fragezeichen auf, dass das irgendwie, also wie Thun das fertig bringt, zumindest dann auch resultattechnisch souverän über die Bühne zu bringen.
So, also, in diesem Match habe ich sehr wenig verfolgt. Ich glaube, drei Standard-Goal von Thun, aber ja, die Aufstellung, wenn ich so anschaue, muss ich da jetzt leider eingestehen, dass man da vom FC Thun doch der eine oder andere gar nichts sagen.
Ja, also zu Recht, glaube ich, ein Stück weit. Und also man hat da beim einen Goal noch Mithilfe gehabt vom neuen Luzerner Goalie. Das ist sicher so. Ich glaube, was ich positiv gesehen bei Thun, also allgemein, warum ich jetzt nicht das Gefühl habe, sie werden komplett durchgereicht, auch wenn es sicher eine schwierige Saison wird. Also ich sehe sie eher im unteren Drittel als im vorderen Drittel. Aber ich glaube, die haben halt wie über die letzten paar Jahre gute Strukturen geschaffen, einfach im ganzen Verein. Und ich glaube, das hilft dann schon, einfach eine gewisse Stabilität zu behalten, die Spieler, die dann nachziehen, einfacher dann wieder zu integrieren. Also ich glaube, auf dem wird Thun schon ein bisschen können aufbauen. Und auf der anderen Seite, ich glaube, Luzern hat sich schon ein bisschen mehr erhofft. Die haben, würde sagen, die grösste Veränderung an der Seitenlinie. Und ich bin gespannt, wie das dann auf so mittellange Frist wird funktionieren. Und dann der letzte Punkt, den wir auch schon angesprochen haben, mit dem Standard-Goal. Ich glaube, allgemein ist jetzt so ein bisschen vielleicht die Frage, sehen wir da ein bisschen eine Arsenalisierung von der Super League?
Ja, aber du sprichst schon etwas Wichtiges an. Also, dass der Spielstil auch, neben Strukturen, die grundsätzlich auch gut sind, möchte tun, übergeordnet auch zum Sportlichen, aber dass der Spielstil sehr ähnlich geblieben ist und mit dem treu bleibt, das ist jetzt auch ihnen in dem Spiel wieder massiv zu gut gekommen. Und dort ist Luzern, wie viele Mannschaften auch schon in der letzten Saison, auch jahres reingelaufen.
Ich kann wirklich nicht viel mehr dazu sagen, wie das von der Aufstellung her sicher eine Überraschung ist. Wie sie sich verhalten haben, muss ich diese Woche skippen.
Das ist ja auch normig. Also, ich finde allgemein die Super League an sich, man kann das alles noch nicht so richtig vollends bewerten, eben weil noch so viele Kader nicht vollständig sind. Und weil es einfach noch früh ist, ich finde auch, was du in jedem Match gemerkt hast, wo die Sonne geprätscht hat, ist, dass es auch nicht so richtig energetisch war, irgendwie, hat mir den Eindruck nicht ganz losgelassen. Das muss ich noch ein bisschen einpendeln. Gibt es denn zu dem Match sonst noch etwas? Oder so allgemein ein Verein, zwar jetzt, wo ich gerade die Tabelle anschaue, oder respektive den Spielplan, St. Gallen gibt es, glaube ich, noch ein Thema, das ihr auch noch gerne würdet anschauen, gerade zumal auch die Personalie das Spiel entscheidet, eine 2-1 für St. Gallen schießt gegen Zürich. Oder? Ich glaube, das ist sicher auch noch ein Brennpunkt, wo ich unter den Nägeln kützelt.
Ja, ist sicher etwas, was ich noch gerne aufgenommen habe. Vielleicht zuerst mal noch, aber vielleicht dann auch eben eine Überleitung, wieso gerade St. Gallen das sehr gut gemacht hat. Aber vielleicht zuerst noch, international ist auch noch gespielt worden. Und da haben wir als Schweiz, würde ich sagen, sehr einen guten Eindruck gemacht. Ein paar Pünktchen gesammelt und eben St. Gallen hat sicher durch das grösste Ausrufezeichen gesetzt mit dem Heimsieg gegen Benfica am Donnerstag. Und dass sie dann trotzdem gerade schon können beweisen, dass sie zumindest Anfang der Saison Doppelbelastung können und den FCZ geschlagen haben, das ist sicher ein weiterer, wie sagt man, so ein Zünder für die Euphorieflamme, die da brennt in der Ostschweiz aktuell.
Absolut.
Ich glaube, die können Meister werden im Fall. Die sind eine der wenigen Mannschaften, die das Auspotenzial haben, um einen Port mitzuspielen.
Ich sehe die gleiche in die gleiche Kerbe, wenn du schlägst. Aber mach du noch schnell, Tilly. Ja.
Nein, ich kann nur sagen, eben, das sind die 4-5 Teams, wo ich auch sehe, St. Gallen absolut dazugehören natürlich. Bei dort, bei St. Gallen, bei Lugano, bei Sion, bei Thun, einfach wirklich gespannt wegen dieser ominösen Doppelbelastung, wo es schon Saisons gegeben hat, jetzt in der näheren Vergangenheit, wo die das nicht hinbekommen haben, die Doppelbelastung. Aber ich glaube, irgendein Experte hat sogar gesagt, wenn sie in Europa früh ausscheiden, dann gewinnen sie wieder einen Titel. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich glaube, da hat man auch gelernt aus den vergangenen Saisons. Aber wird sicher eine Rolle spielen.
Bestimmt. Aber ich glaube, St. Gallen auch so ein Team, wo ich finde, die haben gewisse Beständigkeit jetzt gezeigt über die letzten paar Jahre, haben mit dem Titel in der letzten Saison im Cup sicher auch nochmal eine Euphorie Schub nochmal bekommen, jetzt startet man gut in Saison. Also ich glaube, bei St. Gallen ist schon Potenzial um, zum wirklich wieder ein sehr gutes Jahr anzubekommen. Und ja, eben, ideal gestartet. mit einem Kader, der sich jetzt nicht mega drastisch verändert hat. Klar, der Vogt, den man lassen hat, aber eben dafür hat man den Hunziker geholt, der für Winterthur letztes Jahr super performt hat, aber beim FCB zu wenig Potenzial für Spielminuten wahrscheinlich auch gesehen hat, unter anderem. Und jetzt eben, wie du gesagt hast, dass das 2-1 macht zum Sieg.
Ich glaube, Personalie Hunziker ist eben, ich habe es anfangs gesagt, ohne jetzt wieder zu fest über den FCB zu reden, aber es ist halt ein weiteres Mal ein Junge, der aus der Region kommt, der in diesem Verein gross geworden ist, der jetzt, sage ich, den Sprung in die Erstmannschaft, oder sage ich, einen dauerhaften Sprung in die Erstmannschaft nicht geschafft hat. Für mich ist es so ein bisschen, wie sagt man, der eine sagt das, der andere sagt das. Also von Seiten FCB hört man, hey, da gefühlt eine Stammplatz-Garantiewelle. Von Seiten Hunziker jetzt nach dem Spiel hört man, ihm sei nicht bekannt, dass der FCB in Welle hat, und mit einem Jahr Restvertrag sieht man nie auf ihn zugekommen. Also eigentlich ziemlich das Ähnliche, was der Dominik Schmid auch gesagt hat, nach seinem Abgang. Und ich glaube, schlussendlich für den FC St. Gallen ist es sicher ein Top-Transfer. Kennt die Liga, hat letzte Saison seine Töpfe gemacht, wobei eben Goal gewinnt die letzte Saison. Das Spiel ist halt völlig auf dich ausgelegt und du bist so eigentlich der einzige Punkt vorne innen. Also eigentlich bei jedem Angriff kommt der Ball irgendwann zwangsmäßig zu dir. Ich weiß nicht, wie ich die 11 Goal einordnen kann, aber ich meine, er hat gut gestartet jetzt. Und beim FCB hat man sich halt anscheinend dafür entschieden, eher auf die anderen zwei und einen Kunde scheint es noch Stürmer zu setzen. Also das ist sicher etwas, was ich gerne noch ein paar Wochen beobachten würde. Im Moment sieht es für den FCB, sage ich, die Situation sicher nicht so gut aus, auch wenn man es, sage ich, hätte können erklären, was die Gedanken dahinter gewesen sind.
Sag noch, Linus.
Nein, der grosse Gewinner in dieser Situation ist für mich auf der FC St. Gallen und auch der Hunziker. Ich glaube, für diese Partei ist das eine super Lösung. Ich glaube, er wird bei St. Gallen viele Minuten können bekommen. Ich finde ihn auch vom Typ her nicht so unähnlich wie der Vogt. Also ich denke, auch die Integration in die Mannschaft wird nicht so kompliziert sein. Und ich glaube, St. Gallen kriegt einen Spieler, der heiß ist und wo bewiesen hat, dass er auf dem Super-League-Niveau kann töpfen.
Ich würde auch ein bisschen die gleiche Kabe reinschlagen wie der Linus. Also ich glaube auch nicht nur der FC St. Gallen, auch der andere Hunziker selber ist ein Gewinner von dieser Ausgangslage. Ich finde schon, das ist sicher auch schon ein paar Mal genannt worden in Kreisen von den FCB-Fans. Es erinnert ein bisschen an Sadie Itten, der damals einen ähnlichen Weg gemacht hat, was die Zwischenstation damals nicht Wintig hatte wie der andere, sondern Luzern. Auch weniger fair, wie es realisiert hat damals, aber bis St. Gallen dann den Durchbruch endgültig geschafft hat. Ich finde halt einfach, es geht ein bisschen, es ist ein bisschen eine Frage vom Profil, wo der Stürmer hat, und das Profil sieht, denke ich, der FCB nicht für sich in dieser Form als klare Nummer 1, unabhängig, ob er das gefordert hat oder nicht. Und das ist damals beim Sedi auch schon so gewesen. Und ich glaube auch, im anderen tut es gut, jetzt speziell gerade auch in einem Verein zu sein, wo wahrscheinlich sportlich vielleicht gleich gut, wenn nicht sogar besser performen wird in der Liga und seinen Stil zu schätzen weiss. Also ich glaube, da geht es auch gar nicht so mega darum, ist jetzt der FCB oder St. Gallen besser als Mannschaft, sondern auch vom Stil her, glaube ich, passt da viel, viel besser zu St. Gallen. Und ich glaube, das hat er ja jetzt auch schon bewiesen mit seinem ersten Goal, ich glaube, er wird für seine zukünftige Karriere viel, viel bessere Chancen haben, sich weiterzuentwickeln bei St. Gallen als beim FCB. Darum, ich sehe es nicht so eng, ehrlich gesagt, jetzt aus Sicht vom FCB, das ist dann halt bitter auch mit der Identifikation und so, das sehe ich schon, aber wenn du eine Vorstellung hast, wie du es gerne würdest spielen und der passt auch nicht rein, dann hier oder her, ob eigen oder nicht, dann ist es so. Das ist
Business. Wäre dann halt einfach wieder so ein bisschen Zeichen für das, was ich vorhin so ein bisschen probiert rauszuspüren, dass sich bezüglich Spielerprofil jetzt im letzten Jahr beim FCB etwas geändert hat, weil letzten Sommer hat man mit dem Broschinski eigentlich ziemlich identischen Spieler.
Das stimmt nicht, da bin ich gar nicht einverstanden. Der Broschinski ist ja doppelt so schnell wie der andere. Also nicht böse gemeint, aber der andere ist ein klassischer Strafraumspieler und ein Prellbock. Das ist nicht die Rolle gewesen, die der Broschinski eigentlich, ich weiß, wie er sie ausgefüllt hat, aber eigentlich vorgesehen war für ihn. Die haben den Broschinski in der Überzeugung von seiner Dynamik geholt und bei allem Respekt, der andere ist vieles, wie gesagt, Strafraumstürmer etc., aber Dynamik in dem Sinn funktioniert bei ihm anders wie beim Broschinski.
Okay, jetzt ist es vielleicht auch ein relativ oberflächlicher Kommentar gewesen, aber so von der Größe her, von...
Ja, voll. Vom Statur ist gleich.
Statur und alles, aber okay.
Also ich glaube, der Hunziker bringt ein bisschen mehr Punch einfach mit. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass er mega langsam wäre. Also da finde ich, glaube, tut mir ein bisschen Unrecht. Also klar kommt er jetzt nicht in erster Linie übers Tempo, aber ja, das haben jetzt auch einige andere Spieler nicht unbedingt. Aber eben, ich meine, im Endeffekt, was es gewesen ist für den FCB, wo der Ausschlag gibt, ein bisschen müßig zum Diskutieren. Die haben ihre Vorstellungen gehabt, sie haben sich nicht deckt mit denen vom Hunziker in Bezug auf wie er will weitermachen. Und ja, ich glaube, zum Schluss eine Lösung gibt, die für alle okay ist, dann ist ja eigentlich gut. Also ich glaube auch, seitens FCB sind ja die Statements eigentlich relativ ja, so wohlwollend.
Das ist mir weggegangen.
All gut.
Also ich kann es nur noch schnell unterlegen mit einem Fakt, den ich da gefunden habe aus der Karlsruhe-Zeit. Dort hat er ein Speed, ist mit einem Speed gemessen worden von 31,27. Das ist schon eher am unteren Rand, sage ich jetzt.
Wer jetzt, sorry, was?
Der andere, Unziger, 31,27. Schon okay. Eher
stimmt, unter... schnell.
Ja, ist aber schon eher unteren Rand, okay. Sage ich jetzt.
Müssen wir noch das von Broschinski haben?
Ich liefere es gern nach, aber ich bin überzeugt, der Broschinski läuft mindestens 33, wenn nicht sogar 34. Ich liefere es gern nach. Ich glaube, wir haben die Zeit nicht mehr, wir müssen alle weiter. Aber ich kann das gern nachliefern. Oder wenn jemand der Abbilder ja, 34, 8, 9.
32,5 habe ich hier Kicker, zweite Bundesliga.
Und hier Official Max ist hier bei mir 34, 8, 9. Also fast 35, das sind Welten, gell?
Ja. Schauen wir nochmal nach. Gehen wir in die Datengruben und holen dann noch etwas raus bis nächste Woche.
Nein, ist doch gut. Jetzt haben wir über vieles nicht gesprochen, aber ist auch ganz okay. Ich glaube, da sind wir an dieser Stelle auch ein bisschen auf eures Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer, angewiesen, weil, wie der Till das, glaube ich, auch schon ein bisschen erwähnt hat, arbeiten auch mehr weiterhin daran, Strukturen zu bauen, die vielleicht das Ganze noch ein bisschen passender machen für alle Beteiligten, das heisst also sowohl für euch als auch für uns und ja, da, dementsprechend auch der Wunsch an euch, gebt uns Feedback, was interessiert euch, jetzt ist eher ein bisschen wilde und lange Folge in Bezug auf die einzelnen Themen, sind sehr lang hängen geblieben und wir sind da sehr empfänglich und ja, dementsprechend würden wir uns freuen, wenn auch ihr euch meldet mit Wünschen und Anregungen zu Themen, die ihr gerne diskutiert hättet.
Gut gesagt. Super Schlusswort. Das Einzige, was wir sicher noch anfügen, ist, dass wir die nächste Mal nicht ganz so FCB-lastig werden sein. Ich glaube, damals hat man ein bisschen etwas aufzuholen gehabt. Dass wir uns da nächstes Mal gerne noch anderen Vereinen noch ein bisschen genauer widmen. Also haben wir auch heute gemacht mit anderen Teams. Aber ja, da sind noch ein paar offen und ich glaube, da können wir die nächsten paar Wochen auch so ein bisschen nachholen, was auch so der Sommer durch passiert ist. Sicher der Blick nach Zürich noch interessant, was bei diesen beiden Clubs so passiert ist und wie man das so gesehen. Und ansonsten ja, ich glaube auch nicht mehr gross hinzuzufügen.
Finde ich gut, Till. Till
auch nicht. Gut. Dritte Auftakt, dritte Staffel.
Geil, dann würde ich mich, bevor ich da noch etwas zum Abschluss habe, wo vielleicht noch knappe Minuten geht, möchte ich mich zuerst schon mal bei euch bedanken, Till und Linus. Merci vielmals, hat Spass gemacht, der Season-Opener vom Game Change am Fußball-Podcast mit euch gemeinsam können zu machen. Danke vielmals.
Merci dir, merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal von meiner Seite.
Danke ebenso an alle, gute Woche.
Perfekt. Und dann würde ich mit einem kleinen Abschlussgebet vom Padre Gianni aus Briglis euch in die Woche entlassen und das dann einfach so unkommentiert stehen lassen. Nicht verschrecken, es geht vielleicht eine halbe Minute, aber sicher worth a listen. To everyone who missed our beautiful game, the emotions, the celebrations, the laughter, the crying, the deception and the joy. To all of you who missed watching, Achtung, kids, babies, grandparents and parents come together for the beautiful game. I say sorry that the matches are now over and sorry that you missed all that joy and togetherness. Sorry that you were so consumed by hate and criticism that you missed it all. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss!
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@crit, geschrieben crid.online.